BR Heimat. Habe die Ehre.
Willkommen zu dieser Sendung. Habe die Ehre, sagte Erich Wartusch, und das sage ich auch gleich zu zwei Gästen heute. Die beiden vereint, dass sie bald gemeinsam einen Sommernachtstraum träumen. Michael Tasche und Sepp Schauer, der eine als Regisseur, der andere als Schauspieler. Beide haben viel zu erzählen über ganz aktuelle Projekte, aber natürlich auch einiges, was die beiden schon erlebt haben. Also machen wir uns bereit für zwei schöne gemeinsame Stunden. Und jetzt sage ich, habe die Ehre zu Sepp Schauer und Michael Tasche. Schön, dass ihr beiden da seid.
Ja, gern, ja.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen.
Wir haben leider nur ein Mikro, aber wir kriegen das gut hin. Fangen wir vielleicht mit dem Michael Tasche an. Ihr beide seid heute zu Besuch, weil in genau 8 Tagen am kommenden Donnerstag die Premiere von Ein total verrückter Sommernachtstraum in der Komödie im Bayerischen Hof in München stattfindet. Eine Woche noch. Zu wie viel Prozent ist man da schon startklar, Michael Tasche?
Oh je, ich wünschte, also ganz sicher zu weniger, als man möchte. Es sind so viele Kleinigkeiten noch. Ich muss hier noch Druckknöpfe annähen, da muss man das noch machen, da muss man das, da muss man eine Matratze noch zu Ende bauen. Dann braucht er noch Klettverschlüsse. Also es kommen jetzt so ganz viele Kleinigkeiten zusammen, die alle Zeit kosten und da ist das Ungünstige. Aber das Grobe steht. Und aufgrund des Fleißes der Schauspieler und Sänger, der wie auch immer, die auch zu Hause brav geübt haben mit Videos oder so, sind wir also auf der Bühne schon ziemlich gut, sagen wir mal so. Da funktioniert schon vieles, dass sich jetzt alles noch so ein bisschen, jetzt machen wir nur noch Durchläufe, so heißt das immer, das gesamte Stück proben, immer das gesamte Stück, dass es irgendwann so in Fleisch und Blut übergeht. Aber da bin ich schon recht glücklich, bis auf die Kleinigkeiten, die noch zu basteln sind.
Aber wäre wahrscheinlich auch schwierig, wenn alles schon perfekt wäre, weil dann hätte man ja überhaupt nichts mehr zu tun und sich zu beschäftigen in der Woche davor.
Langweilig wäre es, langweilig.
Ja, ein total verrückter Sommernachtstraum. Im Untertitel heißt es, ein sehr lustiges Musical, frei nach Shakespeare. Was erwartet da die Zuschauer?
Im Prinzip ein Sommernachtstraum, wie man ihn endlich versteht. Also ich kenne wahnsinnig viele Leute, wenn man mit denen privat spricht, den Titel kennen sie alle. Ne? Ja. Von Sommernachtstraum, Shakespeare, klar, Sommernachtstraum. Wenn du dann fragst, worum geht's da? Weiß ich nicht so genau. Irgendwann wird einer ein Esel oder so. Weil eben, jetzt wird's mal ganz kurz theaterwissenschaftlich, das ganze Stück von Shakespeare in 5-füßigen oder Jamben geschrieben worden ist. Das sind also die Reime mit so 5 Hebungen, die nicht einfach zu verstehen sind und vor allen Dingen für den modernen Menschen nicht mehr. Wir sind das nicht mehr gewohnt, so eine schöne und ein bisschen komplizierte Sprache. Und wir schalten dann ziemlich bald ab und dann verliert man so ein bisschen den Zusammenhang, weil das sind 3 Geschichten, die parallel laufen. Und das habe ich halt vereinfacht, dass die Menschen, die nicht gerade Zauberwesen sind, in der normalen Sprache reden und dass die Zauberwesen weiterhin gebunden, also sprich in Reimen zwar reden, aber in einfachen Wechselreimen, so wie man ihn von Eugen Roth zum Beispiel kennt oder sogar von Heinz Erhardt oder so. Das sind einfach so Reime, die papa 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 papa. Das die kennen Sie. Das ist ein ganz einfaches Reimmuster und das ist auch nicht anstrengend zuzuhören. Und so versteht man es zum ersten Mal und das habe ich auch schon von einem Kollegen gehört, der es dann gelesen hat, das Buch, der hat da gesagt, jetzt verstehe ich das endlich mal, worum es da überhaupt geht. Und der Sepp macht es natürlich besonders lustig, weil er eine Figur ist, die gar nicht bei Shakespeare vorkommt, nämlich ein Elektriker namens Klempner.
Sepp Schauer, kann man sagen, Sie sind durchaus froh, dass Sie nicht den 5-füßigen Jambus sprechen müssen?
Absolut. Da bin ich sehr froh und ich hätte es sowieso nicht gemusst, weil, wie gesagt, das sprechen ja nur die Fabelwesen und die Zauberwesen. Ich bin schon froh, dass ich eigentlich zum Großteil so reden kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Aber was genau ist jetzt das für eine Rolle?
Wie viel darf ich jetzt sein?
Alles.
Sagt nee, Michael es Tasche. Ist kein Geheimnis. Es ist ein Elektriker, der halt was zu reparieren hat, und zwar den Durchlauferhitzer im Damenklo im 1. Stock, und der halt einfach auf die Bühne stolpert und nicht weiß, sich gar nicht zurechtfindet, weil er sagt, ja, die tanzen da, das stört mich nicht, die können schon tanzen, das macht mir nichts aus, aber ich muss meine Arbeit machen. Aber es kennt sich keiner aus in diesem Haus, weil es ja lauter Schauspieler sind, was er aber, der Elektriker, nicht realisiert. Und also insofern kann ich wirklich reden, wenn mir der Schnabel gewachsen ist.
Ist wahrscheinlich toll, wenn man so eine extra Rolle auf den Leib geschrieben bekommt, oder? Ja. Die gar nicht im Original steht.
Ja, absolut ist das toll, weil du bist im wahrsten Sinne des Wortes ein Fremdkörper, der fast eher auf der Publikumsseite steht als auf der Theaterspiel- oder auf der Schauspielerseite. Und insofern ist das schon toll, weil er hat mir das geschrieben, was ich leicht sagen kann.
Mhm. Michael Tasche, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen mehr auf den Inhalt ein. Also es ist natürlich, wer mit wem und wie und was. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen näher ranbringen.
Also es beginnt damit, dass ein Mädchen namens Hermia einen Jungen heiraten soll, den sie nicht heiraten möchte. Und dann mit dem, den sie heiraten möchte, flieht in den Wald. Gut. Im Wald gibt's Titania und Oberon. Das sind zwei Elfenkönige, die sich gerade streiten, ganz fürchterlich. Und die auch begleitet werden von kleinen Elfen immer und so weiter. Und in dem Streit sagt Oberon, meine Gattin, also Titania, braucht man einen kleinen Denkzettel und lässt seinen Atlatus, der hat so einen kleinen Kobold als Atlatus, der heißt Puck, und lässt den Puck dann irgendwo hinlaufen und eine Blume holen, die die Fähigkeit hat, wenn man den Saft der Blume in das Auge eines Schlafenden träufelt, dann wird der sich, wenn er erwacht, der Schlafende oder die Schlafende in unserem Fall, in das erstbeste Wesen verlieben, das er sieht. Das kann auch ein Käfer sein, ist egal. Ne? Und das träufelt er ihm rein und freut sich jetzt schon auf das Ergebnis. Und kriegt aber nebenbei mit, dass noch ein anderes Liebespaar, also der ausgesuchte Mann, der es ja für die Hermia nicht sein soll, also die will ihn ja nicht haben, der ist ja im Prinzip ein Karrierist und war früher mit einer anderen zusammen und die verstößt er jetzt und so weiter. Und dann sagt der Oberon, der das mitbekommt, das ist aber ungerecht. Also werde ich einen Teil mit meiner Blume auch für diesen Jungen da, ne, weil Liebe soll ja nicht quälen, die soll Spaß machen. Und dann verzaubert aber Puck, dem er den Auftrag gibt, den Falschen. Und so ist dann, verlieben sich dann Paare in kreuz und quer ineinander, bis das wieder am Ende aufgelöst wird und so weiter. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, das sind die Handwerker, die zur Hochzeit des Fürstenpaares, das ganz am Anfang vorkommt. Man grinst schon. Es ist kompliziert, ich weiß, aber bei uns versteht man's.
Ja.
Die Handwerker proben ein Theaterstück ein, was sie bei der Hochzeit des Fürsten spielen wollen. Und die sind aber zu nah an dem Schlafgemach von Titania. Und dann Puck, der so nur immer Dummheiten im Kopf hat, beschließt, einen dieser Handwerker zu verzaubern und macht aus ihm einen Esel. Den würde er dann zum Schlafgemach von Titania führen, damit sie sich in den Esel verliebt. Das war sein Plan eigentlich. Bloß bei uns auf der Bühne durchkreuzt er den Plan, weil er den Schauspieler mit den Eselsohren leider lahmlegt, weil er lässt ihn ein Kabel halten, das Kabel ist aber unter Strom. Also muss der Elektriker namens Klempner, also sprich der Sepp, der muss jetzt den Esel spielen und geht zu Titania ins Bett. Also das Stück geht dann irgendwann so weiter, dass sich Titania in Sepp als Esel verliebt und dann am Ende ihren Denkzettel hat. Die Paare werden dann auch wieder zurückverzaubert und dann nimmt alles ein gutes Ende.
Ganz große Theaterdrama eigentlich.
Das ist ein wahnsinnig tolles Stück. Ich liebe das. Das ist diese Verschachtelung von Sachen. Und was ich gelesen habe, ist, wir haben es am Anfang auch in unterschiedlichen Gruppen geprobt. Es gibt die Handwerker, die Zauberwesen und die Paare. Und so haben wir es geprobt. Und dann habe ich irgendwann gelesen, dass Shakespeare das genauso gemacht hat. Ah. Er hat mit den Gruppen unterschiedlich geprobt. Vielleicht hat das deshalb auch geschrieben, so in unterschiedlichen Gruppierungen. Ich weiß es nicht.
Dann hören wir doch mal kurz rein, wie das dann klingt.
Ja.
Was hier geschah, das erinnert die Gerbe. In dieser Nacht voller Funken der Sterne. War oder nicht, wir glauben es kaum. Es war ein total verrückter Sommernachtstraum. Ein total verrückter Sommernachtstraum. Falls ihr noch zweifelt an so mancher Gestalt.
Ein Ausschnitt aus dem Musical Ein total verrückter Sommernachtstraum. Jetzt ist es manchmal schade, dass wir hier nur in Anführungszeichen beim Radio sind und nicht beim Fernsehen, weil meine beiden Gäste im Studio, der Michael Tasche und der Sepp Schauer, haben jetzt hier agiert. Und ich habe schon den Eindruck, das macht wahrscheinlich viel Spaß, bei dem Stück dabei zu sein, Sepp Schauer.
Es macht außerordentlich viel Spaß, weil erstens einmal haben wir natürlich viele junge Leute dabei und es ist immer schön, mit jungen Leuten zu spielen. Aber überhaupt, weil es ist so viel Bewegung und es passiert so viel. Aber jetzt fängt es eigentlich erst an, Spaß zu machen, weil jetzt hat man die Anmutung von einem Theaterstück. Bisher waren es ja, wie der Michael gesagt hat, so Einzelproben. Und wenn man das Ganze nicht zusammengefügt sieht, dann sagt man, ja, ist schön, aber schauen wir einmal. Aber wenn das alles, wenn Stück zum Stück passt, und dann wird es immer schöner und immer lustiger und dann macht es natürlich auch immer mehr Spaß zu proben.
Michael Tasche, jetzt haben Sie uns einen kurzen Abriss des Inhalts gegeben. Muss man jetzt, wenn man als Besucher in die Komödie im Bayerischen Hof kommt, das Original von Shakespeare kennen oder ist das keine Voraussetzung?
Nein, überhaupt nicht. Das muss man nicht kennen. Das ist also, das zu kennen ist so ein kleiner Bonus für Theaterliebhaber, sage ich mal, oder so. Und die dann bestimmt sagen werden, ach, so hat er das gelöst. Ach ja, natürlich, klar, oder so. Das braucht man aber nicht. Man kann einfach kommen und fürchterlich viel Spaß haben, ganz, ganz ehrlich, weil es geht schon damit los. Es ist eigentlich ein typisches Musical-Opening mit vielen Leuten auf der Bühne und tanzen und so weiter. Und mittendrin tapst er auf die Bühne und dann kommt natürlich ein Schauspieler. Machen Sie denn hier? Ich bin hier wegen des Durchlaufverhältnisses in der Damengarderobe.
Genau. Ja, genau. Also könnte der eine oder andere ahnungslose Besucher ihn wirklich für den Handwerker erstmal halten? Oder merken die Leute, dass es zum Stück gehört?
Ja. Ich glaube, das merken sie. Das merken sie, glaube ich, ganz schnell. Aber ja, ich schaue tatsächlich aus wie ein Handwerker. Und das ist ein Privileg.
und Schauspiel ist ja auch ein Handwerk. Gleich mehr von den beiden. Habe die Ehre hier auf BR Heimat. Ein total verrückter Sommernachtstraum. Ab dem kommenden Donnerstag zu sehen in der Komödie im Bayerischen Hof in München. Und da wird dann Sepp Schauer auch dabei sein. Wir haben es gerade gehört, als Handwerker. Aber jetzt reden wir mal nicht mit dem Sepp Schauer, sondern mit dem Alfons Sonnbichler. Den kennen Sie, wenn bei Ihnen nachmittags der Fernseher läuft, als Hotelportier in Sturm der Liebe. Und zwar seit der allerersten Folge 2005. Jetzt muss man natürlich schon ein bisschen provokant fragen, Sepp Schauer, gibt es denn dort im Fürstenhof keinen Ruhestand für verdiente Mitarbeiter?
Es gibt einen sogenannten, eine Altersteilzeit. Mhm. Die bedeutet aber eigentlich nur, dass man nicht immer da sein müsste. Aber im Endeffekt ist der Alfons doch immer da, wenn man ihn braucht. Und wenn er ist zwar jetzt nicht mehr jeden Tag an seiner Rezeption, aber dafür ist er halt daheim zugange und so weiter. Also das hat die Rolle nicht verkleinert, sagen wir mal so.
Ja. Und wie viel Spaß macht so eine Rolle noch, wenn man die mehr als 20 Jahre spielt?
Das fragen mich Kollegen öfter mal. Ja. Die fragen, du, sag einmal, 20 Jahre das Gleiche, dafür wärst du doch nicht Schauspieler. Sag ich, das stimmt eigentlich, weil normalerweise sagt man, ja, jetzt mache ich das 3, 4, 5 Jahre und dann mache ich halt wieder was anderes. Aber es ist ganz anders, aber ähnlich wie jetzt bei diesem Stück. Es macht einen unheimlichen Spaß, wenn ich auf die Bavaria fahre. Das ist wie ein Paralleluniversum. Und ich fahre da rein und ich bin im Studio fast auch wieder heim. Und wenn was so einen Spaß macht, dann hörst du es eigentlich ungern auf. Und was wirklich Spaß macht, ist den Alfons, also ich rede jetzt immer nur vom Alfons, weil ich muss nicht dazu sagen, dass meine Frau die Hildegard ist, aber diese zwei Figuren auch immer wieder so zu verändern, dass die Leute sagen, nach 20 Jahren noch sagen, den will ich sehen. Mhm. Und dass die den immer noch interessant und lustig finden, das ist schon eine permanente Arbeit. Du kannst den natürlich da schon draufsetzen auf die Rolle und kannst sagen, ja, das habe ich immer so gemacht, dann mache ich das jetzt auch weiter so. Aber das ist nicht so ganz meins. Also ich will schon immer noch ein bisschen mitschrauben. Mhm. Und das darf ich Gott sei Dank auch textlich.
Das heißt, man freut sich dann, wenn die neuen Drehbücher kommen und ist so ein bisschen gespannt drauf, was sie für einen vorgesehen haben.
Schon. Weil es sind zwar natürlich die Hildegard und ich, wir sind ja das einzige Paar im Fürstenhof, das jetzt über 20 Jahre funktioniert. Alle anderen Paare, da knirscht's oder sie trennen sich wieder oder gerade unsere Liebespaare, die müssen ja, wenn sie dann nach einem Jahr sich verehelicht haben, müssen sie uns ja verlassen.
Das ist das Konzept
und das Gesetz der Telenovela. Mhm. Und das funktioniert nach wie vor. Mhm. Aber die Sonnbichlers, die bleiben beieinander und die sind quasi der Fels in der Brandung. Und ja, und da musst du natürlich immer ein bisschen basteln und immer ein bisschen dran schrauben, dass das auch so bleibt.
Ja. Und wie ist es dann, wenn man eben als Rollenpartnerin mit Antje Hagen auch so lange zusammenspielt? Ist man dann beruflich auch so, ja, wirklich schon fast ein Ehepaar?
Ja, es hat manchmal schon fast ein bisschen den Touch von einem Ehepaar, weil dann sagt der eine das, dann sagt sie, ja, das kannst du aber so nicht sagen. Also jetzt nicht in einem blöden Ton oder so, sondern der Spielpartner weist einen drauf hin, wo es nicht funktioniert, oder ich sage ja, du, das müsste man aber schon einbauen, weil das weiß der Zuschauer vielleicht nicht mehr und so. Also das ist schon eine sehr gute Verbindung zwischen der Antje und mir.
Ja, jetzt haben Sie es angesprochen, ansonsten wechseln ja doch die Schauspieler auch die Rollen sehr häufig. Wie ist denn das, wenn man so der Fels in der Brandung ist und eigentlich ständig neue Kollegen kommen? Entwickelt sich da trotzdem so ein familiäres Gefühl irgendwie bei den Dreharbeiten? Oder denkt man sich, naja, jetzt kommen da schon wieder vier neue für die neue Staffel?
Nein, das geht eigentlich relativ schnell bei uns. Also die Leute werden relativ offen empfangen. Und es ist auch ganz, ganz selten, dass das einmal einer nicht so annimmt, wie es von uns entgegengebracht wird erstmal. Also wir nehmen die Kollegen so in Empfang, wie sie es eigentlich verdienen. Und wenn er selber oder die Kollegin damit glücklich ist, dann passt es auch. Und dann arbeitet man auch gern zusammen und dann gibt es da. Es gibt Gott sei Dank bei uns keine diese Eifersüchteleien oder Intrigen oder so. Das ist Gott sei Dank bei uns nicht der Fall, weil ich bin ein relativ harmoniesüchtiger Mensch und ich arbeite mir wesentlich leichter, wenn es wirklich stimmt und wenn ich zu jedem nett grüß Gott sagen kann oder so.
Schauen Sie sich dann die fertigen Folgen auch an oder wie viel kriegen Sie von den Handlungssträngen der anderen mit?
Ja, schon, weil es gibt sogenannte Outlines. Du kannst natürlich nicht jede Woche 5 Drehbücher lesen, aber es gibt Outlines, da stehen die Geschichten drin der einzelnen Figuren in dieser Woche, aber ohne Dialoge. Und da kriegst du schon mit, was mit welcher Figur passiert. Und wenn dich dann was speziell interessiert, weil es dich vielleicht als Rolle auch tangiert, dann schaust du natürlich den Strang komplett an und liest auch das Buch und so. Aber das ist schon immer noch sehr interessant.
Ja, und es ist auch sehr intensiv, wenn man sich das überlegt. Die Sendung läuft ja, jetzt ist zwar gerade momentan Pause, aber an sich jeden Tag. Das heißt, es muss auch jeden Tag eine Folge gedreht werden. Wie macht man das mit der Beanspruchung? Weil letztlich kann man sich's eigentlich kaum leisten, da mal eine Woche krank zu sein oder so.
Ja, das ist schwierig, es kommt relativ selten vor. Es ist fast wie beim Theater. Da spielst du auch wenn du Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen hast, du spielst trotzdem. Diese 2 Stunden geht's schon. Und so ist bei uns eigentlich auch. Aber es passiert natürlich immer wieder mal was, das ist ganz klar. Aber dann ist es für die Kollegen halt. Weil dann muss halt von nächster Woche schnell was vorgezogen werden. Oder wenn's was Ausgiebigeres ist, wenn man sagt, ja, der Kollege fällt jetzt wirklich 14 Tage oder 3 Wochen aus und man kann es nicht rausschreiben, dann muss man halt die Geschichten von anderen übernehmen teilweise. Und da ist unsere Schreibabteilung wirklich, da sind's Künstler in solche Sachen.
Ja, aber man ist natürlich auch als Schauspieler gefordert, dass man da im Zweifelsfall anpassungsfähig ist und sehr schnell reagieren kann. Wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn es wie momentan so heiß ist bei Dreharbeiten, wo ja dann noch die ganzen Scheinwerfer dazu kommen und alles?
Warm? Nein, es ist im Studio ein bisschen kühler natürlich wie draußen, das ist klar. Aber es ist trotzdem warm und wenn man dann so eine Dienstkleidung hat wie der Alfons, mit Hemd und Weste und Krawatte und Gehrock drüber, dann ist man schon warm angezogen und da ist nichts so mit leichtes Lüftchen oder leichtes Kleidchen. Aber mei, das gehört dazu. Dafür ist es im Winter mal für mich ein bisschen wärmer, wenn die anderen frieren. Also das gleicht sich immer wieder aus.
Man muss natürlich der Rolle schon auch gerecht werden und darf sich da keine Lachsheiten im Aussehen erlauben.
Und der Alfons schon gleich gar nicht, weil der Alfons ist ja eigentlich schon ein ganz genauer. Er ist zwar ein bisschen lockerer geworden im Laufe der Jahre, er hat sich mehr mir angepasst, aber der Alfons ist eigentlich schon immer noch ein ganz genauer und der will auch, dass wenn was wo liegt, dass es dann da liegt. Da bin ich allerdings privat auch so, weil ich einfach zu faul bin, dass ich was suche und darum möchte ich, dass wenn die Sachen da hinkören, dass sie da auch möglichst liegen.
Beneidenswert, wenn man das schafft.
Und schaffe du es nicht immer.
Und die Serie hat ja wirklich extrem treue Fans auch.
Ja.
Wie ist es, wenn man, sie werden sicherlich auch immer mal wieder angesprochen drauf, sie werden erkannt und man muss ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Umgang mit den Fans pflegen. Wie läuft das alles ab?
Also wir haben einmal im Jahr zwei Fantage. Da kommen dann die Fans in die Bavaria, dann dürfen sie das Studio besichtigen und kriegen dann hernach auch noch Autogramme und so weiter. Aber ansonsten haben wir natürlich einen relativ regen Kontakt mit unseren Fans, indem sie uns schreiben. Und das ist ja jetzt alles auf Social Media, sind die ja alle ganz groß vereint. Auch die Schauspieler mit den Fans. Ich bin da ein bisschen raus, weil ich bin nicht so Social Media affin. Aber ansonsten ist es ein sehr gutes Verhältnis, weil wir wirklich, wie Sie gesagt haben, sehr treue Fans haben und die uns wirklich die über Jahre die Treue halten. Und mir passieren immer wieder so Sachen, dass mich ein Mann auf dem Parkplatz anspricht und sagt, Herr Schauer, ich muss Ihnen das jetzt sagen. Ich habe ja nie Sturm geguckt, aber meine Frau war im Krankenhaus und ich habe sie jeden Tag besucht. Und da lief automatisch jeden Tag Sturm der Liebe. Und seit der Zeit bin ich infiziert. Und wenn nachmittags um 3 gehen wir vom Garten rein, dann wird Kaffee getrunken, vielleicht ein bisschen Kuchen gegessen, eine Stunde ferngesehen und dann gehen wir wieder raus in den Garten. Also so ist es bei unseren Fans. Die andere Seite ist die, ich gehe mit meiner Frau am Stachus die Rolltreppe rauf. Wir gehen Hand in Hand, kommt uns eine Dame entgegen und du siehst es an den Augen, wenn sie dich kennen. Und die kriegt ganz große Augen, dann sieht sie, dass wir beide Hand in Hand sind, kommt auf uns zu, nimmt unsere Hände auseinander und sagt, wo ist denn die Hildegard? Also du bist da schon eingeschränkt, wenn du dann plötzlich mit der eigenen Frau unterwegs bist.
Aber das glaube ich, das Phänomen gibt es schon lange, so wie früher Klaus-Jürgen Wusso immer als Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik gefragt wurde, wie das jetzt ist mit dem Halsweh und mit der Hüfte, ob man die jetzt operieren soll. So ist man wahrscheinlich als Schauspieler immer auch Teil der Rolle, die man über Jahre innehat.
Und dann gibt es natürlich immer wieder Leute, die dich nicht so direkt ansprechen, die dann sagen, kann ich bei Ihnen jetzt ein Zimmer reservieren?
Ja, aber auch ein nettes Kompliment, weil es einfach so ein bisschen verschlagen
natürlich.
Ist. Wunderbar. Sepp Schauer in seiner Fernsehrolle, aber er ist eben auch ein Theatermensch und deshalb geht es gleich wieder bei uns mehr ums Theater. Habe die Ehre auf BR Heimat mit Sepp Schauer und Michael Tasche. Die beiden sind eingebunden in ein total verrückter Sommernachtstraum, ein sehr lustiges Musical frei nach Shakespeare, das ab dem 13.8. in der Komödie im Bayerischen Hof in München aufgeführt wird. Und mehr oder weniger alles rund um diese Aufführung hat Michael Tasche gemacht. Jetzt habe ich von Ihnen ein Zitat, das heißt, zwei Dinge im Leben waren mir immer besonders wichtig, Musik und Spaß. Vereint das dieses Musical?
Ja, natürlich, ja. Musik, das ist also diese Musicals, die ich machen darf, ich muss ja wirklich sagen darf, ne? Die vereinigen genau diese beiden Sachen. Also ich liebe Musik, natürlich, ich habe immer schon Musik gemacht, ich habe schon als Kind wahnsinnig viel gesungen und so weiter und lieb sie bis heute natürlich auch und habe auch Gesangs, also richtig eine Ausbildung gemacht und so weiter. Aber der Spaß ist mir sehr, sehr wichtig. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann mache ich es nicht mehr. Dann will ich das nicht mehr machen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich weiß auch, dass es nicht immer nur ein Ponyhof ist, was ich da gerade mache. Ganz im Gegenteil. Es gibt mich richtig Stress und so, ne? Die Schlafzeiten werden immer kürzer und ich werde immer müder und immer unkonzentrierter. Und es ist auch manchmal Quälerei und so weiter, aber es überwiegt der Spaß. Und solange der Spaß überwiegt, dann werde ich das noch machen, hoffentlich noch lange machen können. Aber der Sepp ist ja ein gutes Beispiel. Der ist ja noch 2 Jahre älter als ich. Also die 2 Jahre bleibe ich dann auch noch so fit wie er, hoffentlich.
Ja, also darf ich jetzt das Alter sagen, verraten? Ja, also dann sind Sie, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 75?
Ich bin 70. Sehe ich schon so alt aus?
Nein, dann habe ich doch falsch gerechnet.
Dann hast du dich verrennt. Ja.
Dann Sepp Schauer, 77, gell?
Vor einem Monat bin ich 77 geworden, ja.
Dann haben wir das auch geklärt, aber ja. Alter ist ja nur eine Zahl. Und ich glaube, an Ihnen beiden sieht man, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wenn man offiziell schon im Rentenalter ist, aber trotzdem aktiv ist ohne Ende. Jetzt reden wir mal über die ganzen Musicals. Das ist ja jetzt nicht das Erste. Was war da schon alles da und wie kommt man überhaupt immer auf diese Stoffe, auf diese Themen?
Ach, die fliegen mir zu. Also ich habe dann immer so ein paar. Also ich habe, nachdem ich in Hamburg ein Kreuzfahrt-Musical gemacht habe. Das habe ich gemacht aus dem Buch, was ich geschrieben habe über Kreuzfahrt. Das ist ein Kreuzfahrtführer, so ein ganz lustiger, satirischer. Der heißt Innenkabine mit Balkon. Und am Titel erkennt man, glaube ich, schon, wo es, in welche Richtung es gehen wird. Und nach diesem Musical, was am Ende leider ein bisschen einen ärgerlichen Schluss hatte, was an vielen Sachen lag, habe ich dann sozusagen ein Therapie-Musical geschrieben, und zwar Italia con Amore. Das war für mich die Therapie. Also im Juni haben wir die Innenkabine beendet und im November war schon Premiere von Italia con Amore. Und dass ich daraus aus italienischen Songs ein Musical mache, das habe ich schon 5 Jahre vorher beschlossen, auf einer Autofahrt, wo ich Pazza Idea gehört habe von Petty Bravo. Und da habe ich gedacht, oh, das ist so schön und ich muss mal irgendwann ein italienisches Musical machen, wo das Stück drin vorkommt. Und dann habe ich wieder Shakespeare genommen, und zwar Romeo und Julia. Und da geht es ja auch hauptsächlich um Liebe und habe da die ganzen italienischen Songs reingepackt, in denen es auch hauptsächlich um Liebe geht. Das war Italia. Also das fangen wir vorne an. Erst habe ich gemacht, weiß ich gar nicht mehr alles der Reihenfolge nach. Hier im Schloss habe ich mal eins gemacht, das hieß fast wie im Fernsehen. Da habe ich sehr viel Lehrgeld bezahlt, sehr, sehr, sehr viel, weil ich es einfach aus Spaß gemacht habe und mich viel zu spät darum gekümmert habe, dass auch Leute kommen. Oh. Also die Premiere, da habe ich ganz viele Leute eingeladen, da waren 400 Leute und bei der zweiten Vorstellung waren 8.
Oh, das ist ein gewisser Abfall dann.
Ja, aber es wurde dann gegen Ende ein bisschen besser, die Mundpropaganda hat dann gezogen, aber trotzdem war es ein Riesenverlust. Ja, und dann habe ich so die kleinen Sachen, ich habe immer viel Lehrgeld bezahlt, aber trotzdem habe ich daraus auch gelernt. Ich habe dann, und weil ich ja fast alles auch selbst machen kann, wurden die dann auch ein bisschen preiswerter, die Musicals sozusagen, aber nicht unbedingt schlechter.
Sondern ja. Es gab noch Susi oder so.
Ja, genau.
Kaiserin,
das ist die Serie,
von Österreich.
Ja, genau. Das ist die Serie, die ich vor 10 Jahren angefangen habe. Da kam zuerst Italia con Amore mit Italopop. Dann gibt's Susi oder so, Kaiserin von Österreich. Das ist die Sissi-Geschichte mit Austropop. Dann gab's noch Robin Hood. Das ist englischer Pop von 69 bis 72 und die Robin Hood-Geschichte. Und das Letzte, was ich mit der Truppe gemacht habe, war jetzt Carmen nach Bizet. Mhm. Wir haben so ein kleines bisschen verändert. Also ein bisschen Baiser ist auch drin, der Torero ist noch drin und diese Habanera heißt das ja, dieses das kennt auch jeder. Und die Ouvertüren natürlich auch, aber sonst auch dann spanischer Pop und so weiter. Das sind Sachen, die ich hauptsächlich in der Drehleihe mache, aber auch im Bayerischen Hof mache. Auch am 25. August, glaube ich, sind wir sogar mit Carmen nochmal zwischendurch im Bayerischen Hof. Und dann kam das Großprojekt sozusagen, von dem ich immer geträumt habe.
Wenn man so viele verschiedene Projekte hat, wie schafft man das, dass man das auch zeitlich dann alles einigermaßen hinkriegt? Weil ich glaube, man muss ja schon immer auch schauen, jetzt haben Sie ja gesagt, Anfang des Jahres ging es mit den Vorbereitungen hier für dieses Stück los, dass man Zeitpläne einhält, dass man sich, gerade wenn man sich um so viel kümmert, weil Sie schreiben die Bücher, Sie machen noch mit Kostümen und Bühnenbild, alles ist irgendwo in Ihrer Hand?
Ja, manchmal sage ich auch selbst, tja, Weltmeister der Logistik. Nein, das habe ich nicht, so sehr lobe ich mich nicht, aber das ist wirklich auch eine wirklich exakte Planung. Also ich plane jetzt im Moment auch nur, jetzt bin ich einmal hier, ich muss noch an, das passt sehr gut, das habe ich aber am Montag schon gewusst, dass ich nochmal an Stachus muss, aber das hätte mich zu viel Zeit gekostet. Also weiß ich, ich bin ja am Montag sowieso im Funkhaus, am Donnerstag, dann kann ich auch schnell noch danach in den Stoffladen am Stachus gehen und da nehme ich einen Wollladen, ich brauche nur eine bestimmte Nadel und dann fahre ich wieder zurück. Das ist immer so, dann fahre ich erst in die Probebühne. Also diese Schlenkerei, die ich dann immer habe, das mache ich dann auf dem Weg von da nach da. Das hilft mir dann schon sehr. Aber es ist wirklich eine vor allen Dingen, wenn es nach Richtung Premiere immer enger wird, dann muss ich schon noch exakter planen. Also ist die Logistik noch anspruchsvoller.
Aber Sie wollen schon alles in der eigenen Hand behalten? Oder sind Sie einfach so begeistert, selbst die Kostüme auch zu entwerfen und selbst am Bühnenbild zu basteln?
Ja, natürlich. Es macht mir das wahnsinnig viel Spaß. Also das Näherei, ich nähe wahnsinnig gerne auch. Es macht mir wahnsinnig, ich kann auch nicht alles nähen, aber ich habe für dieses Stück 7 Hosen genäht. Das hat dann totalen Spaß gemacht. Wenn es dann am Ende eng wird, dann hätte ich ganz gerne noch jemanden, der mir hilft. Ich habe Gott sei Dank noch eine Freundin, die auch sehr gut nähen kann, die es ab und zu, die mir ein paar Knöpfe mit annäht oder sowas. Also erstens macht es mir Spaß und zweitens, ich habe es dem Sepp letztens erzählt, meine Schwestern, die 9 und 11 Jahre älter sind als ich, die haben immer gesagt, ich wäre ein sehr händelbares Kind gewesen. Also ich habe nie Probleme gemacht, nur wenn man mir helfen wollte bei irgendwas, habe ich immer gesagt, lass mich! Die Leute konnten meine Schwestern auch mal die Vorstellungen, die ich hatte, nicht erfüllen. Und deswegen habe ich es dann lieber selbst gemacht. Habe ich auch schon oft erlebt bei anderen Sachen, wenn ich die delegiert habe, was Leute mir gesagt haben, du musst was delegieren, dann kam am Ende, hätte ich es auch selbst machen können.
Mhm. Sepp Schauer, wie ist er denn als Regisseur? Ist er so einer, der, wenn er eine ganz klare Meinung hat, wie es läuft, dann auch das vorgibt? Oder
schon. Kann man mit also er hat schon eine klare Vorstellung, was passieren soll. Aber es ist jetzt nicht so, der Regisseur, wie man sich das manchmal vorstellt, der nur diktiert, sondern du kannst mit ihm auch wirklich über Inhalte reden und sagen, du könnt mir da vielleicht, und wenn es ihm gefällt, nimm das an, und wenn es ihm nicht gefällt, dann ist es einfach so. Ich meine, es heißt ja nicht umsonst, das Mitspracherecht des Schauspielers ist sein Text. Also aber man kann durchaus über alles mit ihm reden und er hat immer ein offenes Ohr. Es wird logischerweise nicht alles umgesetzt, weil nicht alles mit seinen Vorstellungen kompatibel ist.
Es ist nicht basisdemokratisch einfach.
Nein, und das ist man aber auch als Schauspieler gewohnt. Und ich bin da auch durchaus einer, der, wenn der Regisseur zu mir sagt, du, am schönsten wäre es, wenn du reinkommst und bis du da bist, müsste dir erst die ersten 2 Sätze schon gesagt sein. Und dann, ja, dann mache ich das halt. Also das Umsetzen von dem, was ein anderer von mir will, das fällt mir eigentlich ganz leicht.
Sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht so eine tolle Karriere geworden, wenn man sich da nicht so drauf einlassen würde.
Ja, also man muss schon auch sein, ja, wie soll ich denn, das hört sich immer gleich so groß an, wenn man sagt, man muss seine Opfer bringen. Es sind ja keine Opfer. Es ist einfach so, manchmal gibt es natürlich Regisseure, wo du Opfer bringen musst, ganz klar. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Miteinander und dann ist es am allerschönsten. Dann sind wir wieder bei der Harmonie.
Habe die Ehre hier auf BR Heimat mit Michael Tasche und Sepp Schauer, die beide dabei sind. Ein total verrückter Sommernachtstraum. Michael Tasche ist der, der sozusagen die Hand drüber hat. Jetzt sind da 15 Darsteller auf der Bühne. Wie kriegt man die denn überhaupt alle unter einen Hut?
Das ist das Praktische bei dem Stück, dass es eben, wie ich eben gesagt habe, drei verschiedene Gruppen sind. Und am Anfang konnte man immer so in kleinen Gruppen proben. Vier Handwerker, zwei Liebespaare sind auch vier. Dann haben wir Zauberwesen, das waren dann mit den beiden Fürsten und den Elfen war es dann fünf, ein bisschen mehr. Und dann kann man den Sepp da noch reingetan ab und zu. Und dann war noch der Puck, der konnte dann auch irgendwie dazukommen sozusagen. Ja, und jetzt muss es einfach mit wirklich Disziplin laufen. Also ich habe am Anfang auch eine Ansage gemacht, weil die alle so jung sind auch noch, oder viele von denen so jung sind, auch Sepp ist ja noch jung letztendlich, habe ich gesagt, die sollen sich bitte an die Zeiten halten, ne? Weil es sonst nur schlechte Stimmung gibt, wenn man eine 5 Minuten zu spät kommt, öfter mal 5 Minuten zu spät kommt, und andere haben sich daraus irgendwo haben sich wahnsinnig beeilt, um pünktlich zu sein. Und dann, das haben sie bisher auch alle ganz brav gemacht. Und ansonsten ist es halt, aber das ist auch bei älteren Schauspielern so, ein großer Kindergarten. Ne? Man muss immer vorher aufräumen, nachher aufräumen, noch drei Sachen immer nochmal sagen. Habt ihr eure Schuhe? Ah, die Schuhe. Ne? Oder habt ihr alle Requisiten? Ah, nein, warte und so weiter. Aber das ist auch lustig irgendwie. Dann darf das nicht so ernst nehmen und sich nicht drüber ärgern. Das ist so, man weiß, Schauspieler sind Kinder und dann muss man halt damit leben.
Von den besonders Jungen sind wahrscheinlich die Elfen auch zu nennen. Welche Funktion haben die?
Die wurde immer größer, die Funktion, weil die kamen zum Vorsingen, das war im, wann habe ich das gemacht, Februar, März oder sowas, dann kam ich zum Vorsprechen, Vorsingen und die hatten sich schon sehr, sehr gut vorbereitet, hatten ein Lied zum Vorsingen, das haben die so perfekt vorbereitet, die kamen dann auf die Bühne und da waren die Jungs auch schon da, die zogen sich gerade wieder um oder so, ne, und es war so in dem Theater, wo wir es gemacht haben, da waren halt so mehrere Leute und stellten die sich auf die Bühne, sangen dieses Schlaflied von den Elfen und dann hörten alle Leute mit irgendwelchen Tätigkeiten auf und machten nur so, oh, weil die einfach so perfekt waren und dann haben wir das, dann hat der, unser Komponist und musikalische Leiter gleichzeitig gesagt, könnt ihr noch eben schnell Alt- und Mezzosopran tauschen? Ja, ja, können wir auch, kein Problem. Die konnten auch alles sofort. Und deswegen haben wir die Rollen der Elfen immer mehr ausgebaut. Ursprünglich sind sie die Dienerinnen von Titania, der Elfenkönigin sozusagen.
Jetzt hören wir uns die Elfen einfach mal an, würde ich sagen. Und am Schluss geht es nochmal richtig schön hoch mit dem
Stimmen. Ja, Laura, ja. Ja, ist toll. Witzig ist bei dem Stück, muss ich mal sagen, ich habe den Text zuerst geschrieben, dem Komponisten Bastian Pusch, dem habe ich es geschickt. Und in dem Text stand einfach nur so am Ende, Tirili, Tirili. Ich habe das gar nicht so ernst gemeint, dass es in den Text sollte. Ich wollte, dass sie so ein bisschen, dass es irgendwie so ein bisschen vogelartig klingt oder sowas. Und dann hat er das sofort verbraten, diese Worte, und hat das dann auch reingeschrieben mit dem Tirili. Und das ist total süß geworden.
Über die Faszination Musical, auch über den musikalischen Begleiter Bastian Pusch werden wir noch mehr reden in der zweiten Stunde von Habe die Ehre. Über ein total verrückter Sommernachtstraum. In einer Woche ist es soweit und ich sehe zwei Männer vor mir, die schon gespannt sind und voller Vorfreude. Und das, glaube ich, kriegen wir auch zu hören hier in dieser Sendung.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Schön, dass Sie weiter dabei sind. Habe die Ehre mit Erich Wartusch und zwei Gästen aus der immer spannenden Welt auf und auch hinter der Bühne. Michael Tasche und Sepp Schauer sind hier. Die beiden freuen sich auf einen ganz besonderen Sommernachtstraum und haben sich dafür wirklich auch das passende Wetter ausgesucht. Wie heiß es in so einem Traumtheaterstück werden kann, darüber spreche ich gleich mit den beiden. Ich habe gerade gesagt, das passende Wetter für den Sommernachtstraum ist es, aber eigentlich war das falsch, weil das Stück ein total verrückter Sommernachtstraum. Das spielt ja nicht auf einer Bühne draußen, sondern unterdacht und klimatisiert. Michael Tasche, ist das ein bisschen schade, dass man nicht so diese Einwirkungen vom Wetter mitbekommt? Oder ist es einfach aus produktionstechnischer Sicht besser, weil man weiß, okay, alles ist sicher und kann nicht irgendwie von einem Unwetter weggeschwemmt werden?
Ist schon besser, wenn wir unter Dach und Fach sind sozusagen, wenn wir überdacht sind, weil der Regen kann schon alles kaputt machen. Also Kostüme, Farben abwaschen und vor allen Dingen die Technik. Wir haben ja unsere Sänger müssen zwar nicht unbedingt richtig super verstärkt werden, aber mit der Musik dazu und alles zusammen und so weiter, sind Mikrofone ganz sinnvoll. Die haben zwar alle sprechen gelernt, aber es ist ganz sinnvoll beim Singen gerade auch ein bisschen die Stimme zu schonen, dass Mikros da sind. Und wenn es dann regnet, dann ist halt ein großer Kollateralschaden. Aber das wäre natürlich ein Traum, das irgendwie machen zu dürfen, so wie in Arena in Verona und so weiter. Mhm, ja. Die haben auch Technik und da geht es, aber da ist auch meistens gutes Wetter. Ich habe im letzten Jahr einen Sommernachtstraum des Englischen Gartens gesehen, also der im Englischen Garten spielen sollte und hat immer wieder verschoben und dann habe ich die letzte Vorstellung endlich sehen können und da hat es geregnet und dann war es drin, was ganz schade war. Aber ich hätte mich sehr gefreut, den draußen zu sehen.
Was ist für Sie jetzt eigentlich die Faszination am Musical?
Die Kombination aus Schauspiel, Singen und Tanzen. Das kann man nur noch toppen bei Starlight Express, da ist noch das Rollschuhfahren dabei. Ja. Und das wollte ich damals unbedingt machen, eben weil die Herausforderung noch mal größer war mit dem Rollschuhfahren, aber ich habe es leider nicht bekommen dann am Ende.
Und die Musik jetzt für diese Aufführung, haben wir ja schon angesprochen, ist mit eingebunden Bastian Pusch. Wie funktioniert das? Wie läuft das genau ab?
Super, weil wir uns auch schon sehr, 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 sehr lange kennen. Also sehr, sehr lange ist gut. Wir kennen uns seit, ich sag mal, ungefähr 20 Jahren, vielleicht 5, ja, doch schon. Und der hatte damals noch ein Comedy-Duo zusammen mit Arne Schimkat. Das war wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Und ich habe, das haben die auch alleine gemacht, aber die wollten, es ging um Fernsehauftritte und da habe ich die so fernsehmäßig ein bisschen gecoacht. Hatte mir am Tag vorher die Rippe gebrochen beim Fahrradfahren und ich fand die wirklich lustig. Und dann war es immer so, das tat so fürchterlich weh beim Lachen.
Nicht lachen, aber.
Und der Basti ist ja auch einer, der zu jedem Spaß zu haben ist. Und dann haben wir zusammen so lustige Sachen gemacht, wie frohe Weihnachten, liebe Oma, weil die Oma am Ende umgebracht wird von den gierigen Enkeln und so weiter. Das habe ich dann auch verfilmt. So ein Blödsinn haben wir halt nur gemacht. Und dann kam halt dann haben wir ein paar Sachen konzipiert, die ich schreiben wollte, auch so mit Musik, eine Serie für ein BR mit Musik, die aber auch nichts geworden ist, aber da hat er mir auch alle Songs geschrieben. Und dann habe ich vor 8 Jahren die Leitung des Münchner Theaters für Kinder übernommen. Und weil da auch viel gesungen wird und weil ich da auch sehr viele neue Stücke geschrieben habe, haben wir so ständig zusammengearbeitet und haben dann eben mal so schnell immer so mindestens 3 Stücke im Jahr gemacht oder so. Das heißt, wir können viele Dinge auf Zuruf machen. Er versteht sehr, sehr schnell, was ich gerne hätte und erfüllt ist das völlig falsche Wort. Ich lasse ihm da völlig freie Hand, aber meistens sind es Volltreffer. Also jetzt haben wir 27 Songs drin und bei 2 habe ich gesagt, habe ich mir anders vorgestellt. Aber bei 25, das war schon eine gute Rate.
Das ist eine sehr, sehr gute Quote.
Ja.
Ja. Sepp Schauer, hätten Sie sich eigentlich vorstellen können, jemals in einem Musical aufzutreten?
Nein, eigentlich, also damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, weil ich meine, der Alex Onken hat es ganz gut beschrieben, der Nachwuchs-Musical-Star. Ich singe einfach furchtbar gern. Das ist, ich singe schon mein ganzes Leben lang sehr gern Und ich hab ja früher mal, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, ich habe ja Wirtshäuser gehabt. Und wenn ich mal so einen großen Geburtstag gefeiert habe, wie meinen 40. zum Beispiel damals, da konnten sich die Leute nicht wehren, die waren eingeladen und dann habe ich einfach gesungen. Und sie konnten nicht gehen, das war super. Die saßen da und ich glaube, es hat ihnen dann im Endeffekt auch ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, ich sag immer, einer meiner Lieblingssätze, ich würde gern so gut singen, wie ich gern singe. Mhm. Dann war es super. Aber gut, das kann man nicht. Aber jetzt macht es einfach einen Riesenspaß, wenn ich da singen darf. Und ich singe ja auch in unseren Bühnenprogrammen, die meine Frau für mich schreibt. Da singe ich ja auch. Und das ist einfach, das lockert alles immer ein bisschen auf und es macht Spaß. Musik macht Spaß, da kann ich meinen Regisseur nur zitieren.
Jetzt spielen Sie die Rolle eines Handwerkers. Wie kommt der zum Singen? Also wie
Der wird halt da reingeschmissen. Der wird da reingeschmissen und der kriegt den Text und das muss in der Pause muss er das lernen. Und da lernt er dann auch den Text und es sind zwei Texte, die er lernen muss. Und er ist natürlich auch noch unsicher, aber das kennt man von sich selber. Sobald man sich ein bisschen sicherer fühlt, wird man dann auch gleich einmal ein bisschen frecher. Und so ist der eben auch und der nutzt die Gelegenheit, wenn er schon einen Vers singen dürfte, dass er sich selber noch zwei dazugeschrieben hat oder dazugemerkt hat oder einfallen hat lassen, wie auch immer. Und das macht einen unheimlichen Spaß.
Und klingt so.
Ich wünschte mir, dass alles nicht ein Traum nur war, kein Nachtgespinst, nicht bloße Fantasie. Dass wirklich wäre, was grad um mich herum geschah, denn im Traum war ich so glücklich wie noch nie, noch nie. Denn im Traum war ich so glücklich wie noch nie.
Michael Tasche, jetzt haben wir den Sepp Schauer gehört. War das für Sie so ein bisschen der Anreiz, ihn auch zum Singen zu bringen?
Nee, so nicht, aber als wir zum ersten Mal geredet haben, habt ihr gefragt, muss ich auch singen? Ich sag, ja, bitte, natürlich, ist ja ein Musical. Aber ich kann nicht gut singen. Ich sag, dafür wird's auf jeden Fall reichen. Und dann habt ihr euch getroffen, Sebastian Pusch und er, und der Pusch war ganz begeistert und sagte, der singt wunderschön. Der singt zwar nicht wie ein super Sänger, aber er singt schön. Und dann hat der Sepp auch noch Stunden genommen. Das fand ich faszinierend.
Die anderen Darsteller, es sind ja insgesamt 15, wie wurden die ausgesucht? Ich glaube, mit einigen besteht ja schon eine längere Zusammenarbeit auch.
Ja, so ist es. Also drei spielen bei mir in den anderen Stücken noch mit, bei Italia con Amore und Susi oder so. Und die anderen habe ich richtig gecastet sozusagen. Also wir haben so eine Audition, so wie es beim Musical schön heißt, und Vorsprechen, Vorsingen gemacht. Habe denen vorher Texte geschickt, also Sprechtexte und Lieder geschickt, die sie bitte vorbereiten sollten. Und dann haben wir so ein bisschen zusammen gearbeitet. Und Melanie hat als Choreografin ein bisschen mit denen getanzt, so Urschritte, so ganz einfache, und zu gucken, ob die überhaupt ein Rhythmusgefühl haben. Und so sind dann am Ende die restlichen 14 übrig geblieben. Die restlichen 11 übrig geblieben sozusagen. Von der anderen wusste ich es ja schon.
Die dann zu sehen sind ab dem kommenden Donnerstag in Ein total verrückter Sommernachtstraum. Und der Untertitel, der ist ja schon sehr vielversprechend, ein sehr lustiges Musical frei nach Shakespeare. Michael Tasche hat das Buch dazu geschrieben und Sepp Schauer wird spielen. Die beiden zu Gast heute bei Habe die Ehre hier auf BR Heimat. Michael Tasche, wenn Sie jemand beruflich fragt, was machen Sie eigentlich so, was antworten Sie denn dann drauf?
Autor. Ich sage wirklich nur Autor. Ich schreibe auch in welche Unterlagen immer nur Autor, weil sich die Leute unter Autor am wenigsten vorstellen können. Da kommen nicht immer so Nachfragen, ach ja, und wo und was und so weiter, sondern Autor reicht.
Weil da könnte man ja noch viel, viel, viel mehr dazu hinzufügen.
Ja. Könnte man. Ich mache aber alles gern. Also ich nähe gern, ich baue gerne Bühnenbilder, ich überlege mir gern, wie es am schönsten aussähe und so weiter. Aber ich erwähne es nicht großartig meistens.
Und das hat ja auch schon damit angefangen, dass Sie relativ viele verschiedene Sachen studiert haben, gelernt haben.
Ja. Ich durfte schon sehr früh in Eigenverantwortung Flachdächer decken. Das war ein Ferienjob und damals war es die Zeit, dass die Dachdecker immer noch so viel getrunken haben und da hatten die alle keinen Führerschein mehr. Und deswegen hat der Chef des Ferienjobfirma Dachdecker Unternehmens mich gefragt, weil ich da meinen Führerschein mache und dann hat er mir eine eigene Kolonne gegeben und musste am Abend kommen, musste ich lernen, wie man Flachdächer deckt mit Pappe. Dann habe ich eine Optikerlehre gemacht in Ermangelung eines Medizinstudienplatzes, den ich unbedingt haben wollte. Habe mich gleichzeitig aber auch beworben beim Rheinischen Musikkonservatorium, habe dann noch als Altenpfleger gearbeitet ein Jahr und dann kriegte ich alles gleichzeitig, Medizinstudienplatz, den Platz auf im Rheinischen Musikkonservatorium und dann habe ich alles gleichzeitig gemacht. Da habe ich Medizin studiert, Singen studiert, Gesang studiert, Tanzen gelernt, in 3 Bands gespielt und in 5 Kneipen gearbeitet.
Eine multiple Persönlichkeit, kann man sagen. Gell?
Sozusagen. Geschlafen wurde am Wochenende.
Ja, und Anfang der 80er sind Sie dann nach München gekommen. Mhm. Sie sind ja aus Bottrop, habe ich gelesen, dort geboren. Aber inzwischen wahrscheinlich Münchner zu 100%, oder?
Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich lebe wahnsinnig gerne hier, ganz, ganz ehrlich. Und wenn man mich hier vertreiben würde, warum auch immer, keine Ahnung, dann wäre es dann noch Hamburg vielleicht noch. Aber München ist schon wirklich, hat wahnsinnig viele schöne Dinge zu bieten. Ich mag die Stimmung hier ganz, ganz gerne. Und wenn das so bleibt, noch ein bisschen, wird ein bisschen voller und ein bisschen damit auch ein bisschen gestresster. Das ist so mit den vielen Ratten im Käfig oder so. Ne? Das ist nicht mehr so ganz so entspannt wie früher, aber trotzdem ist es immer noch eine schöne Stadt.
Und Sie haben ja dann auch bei verschiedenen Medien gearbeitet. Also ja. Sie waren ja durchaus auch im Fernsehen zu sehen. Das ist ja auch eine spannende Zeit. Zum Beispiel gab es da mal eine große Fernsehshow. Ich muss gestehen, ich kann mich an das Goldene Ei nicht mehr erinnern. Was war das?
Das war so, es gab, Konkurrenz gab es bei RTL, die hieß die 100.000-Mark-Show. Und mit Ulla Kockenbrink, die übrigens auch aus Bottrop war, die ganz gut lief. Und das war eine Action-Show. Die Leute mussten irgendwelche goldenen Eier suchen, zwischen bis zu 10 Eiern in wilden Spielen, im Pool teilweise. Also richtig super Action-Sachen, die ich alle total schön fand. Und bin immer darauf rumgekraxelt und dann kam der Produktionsleiter hinter mir her und sagte immer, du bist nicht versichert, komm da runter und so. Aber das hat auch sehr viel Spaß, das ist immer wieder mal Spaß, sehr viel Spaß gemacht. Dann fast gleichzeitig, man sah mich immer auf Konserve bei den einen und live hier habe ich bei TV München so eine Samstagabendshow moderiert, die auch sehr viel Spaß gemacht hat, 70 Mal jeden Samstagabend. Auch sehr lustig mit irgendwelchen Gästen aus der Bevölkerung sozusagen. Und ich habe immer gesagt, wenn ihnen langweilig ist, kommen sie vorbei, machen sie es besser. Das war nett mit singenden, tanzenden, Gedichte aufsagenden und so weiter. Und und dann bin ich irgendwann wieder zurück hinter die Kamera gegangen. Und geschrieben habe ich ja immer schon und dann habe ich angefangen, Regie zu machen. Und es hat auch immer schon sehr viel Spaß gemacht und irgendwann kam dann das so von hinten das Theater zurück, die Sehnsucht nach dem Theater. Und das war auch eine gute Entscheidung, wieder mehr Theater zu machen.
Und dann ja auch das Theater für Kinder.
Ja.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man für Kinder letztlich auch das Ganze ein bisschen ja mit anderen Augen sehen muss.
Man muss besser sein für Kinder als für Erwachsene, weil die Kinder lassen sich nicht von Kritikern beeinflussen oder so. Mhm. Die Kinder sind pur. Und ich habe 83 Jahre im Kindertheater angefangen als Schauspieler und da haben wir immer so ein geflügeltes Wort gehabt, wir haben das immer genannt, Gummibärchenbarometer. Wenn unten die Tüten angefangen haben zu knistern, dann waren wir nicht gut. Wenn die Kinder Zeit hatten, Gummibärchen zu essen, dann waren wir nicht gut. Dann war irgendwas falsch. Da haben wir am Vorabend zu lange gefeiert oder sonst irgendwas. Da waren müde, verkatert, was auch immer. Weil für die Kinder muss man präsent sein, aufmerksam sein. Es muss alles besser sein. Und was die Stücke betrifft oder die Dramaturgie in den Stücken betrifft, da sind die Kinder gnadenlos. Wenn es ihnen nicht gefällt, dann ist es egal, ob die Erwachsenen gesagt haben, aber ist doch schön, oder? Nee, langweilig. Ne? Also sind das kritischere und purere Publikum, ja. Aber tolles Publikum, ganz, ganz toll.
Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen, auf die ich Sie ansprechen muss. Jetzt haben wir eine Serie, bei der der Sepp Schauer seit vielen Jahren, um nichts zu sagen, Jahrzehnten mitspielt. Sturm der Liebe im Ersten, aber es gibt Daheim ist daheim im BR-Fernsehen. Und auch da hatten Sie durchaus einen gewissen Anteil dran.
Ja, hatte ich. Ja, man hat mir mehr oder weniger, hat mich in die Position des Chefautors reingequatscht, was ich erst gar nicht machen wollte. Und dann habe ich auch irgendwann wieder als Chefautor aufgehört. Und habe dann, aber trotzdem, die haben dann ziemlich bald wieder angerufen und gesagt, kannst du nicht trotzdem noch als freier Autor für uns arbeiten? Und ich habe sehr viel Development gemacht, also Entwicklungen gemacht und Outlines geschrieben. Und vor allen Dingen war ich immer der Spezialist für die sogenannten C-Stränge, die Comedy-Stränge. Da habe ich mir irgendwie Blödsinn immer einfallen lassen, der lustig ist. Ja, und das habe ich dann gemacht bis 2017, glaube ich sogar.
Ja, und wie ist das mit dem Dialekt? Werden die Drehbücher dann im Dialekt geschrieben oder müssen das dann die Schauspieler umsetzen? Weil, ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, Sie würden wahrscheinlich jetzt kein Drehbuch auf Bayerisch verfassen können.
Bewahre, das ist ganz, ganz schrecklich. Nein, das kann ich auch überhaupt nicht. Ich hab auch keine kompletten Drehbücher geschrieben. Da waren dann im Ende, es gibt dann erst diese Futures, so heißt es, was in ferner Zukunft passiert. Dann gibt es die Outlines, von denen der Sepp eben gesprochen hat, die Zusammenfassungen der Szenen sozusagen. Und dann erst geht es zu den Dialogautoren. Und da war ich nie einer und wollte auch nie einer sein, weil ich kann nicht Bayerisch, ich habe eine sehr große Hochachtung vor der Sprache und die auch genau völlig anders aufgebaut ist. Ich habe mal, da gab es so eine Extrasendung und da musste ich ein paar Sketches mit diesen Figuren schreiben. Das habe ich dann auch gemacht, auch dialogisch und habe die Texte dann meiner früheren Freundin, die auch als Dialogautorin für The Home is the Home gearbeitet hat, die habe ich dazu Überarbeitung gegeben und die hat was völlig die hat die völlig verändert. Dieses ganze Satzbau, es ist alles bayerisch, ist da wirklich anders und hat einen viel schöneren, feineren Humor eigentlich sogar noch. Also da habe ich mich dann völlig rausgehalten, ja.
Und einen Namen muss ich jetzt an der Stelle auch noch fallen lassen, nämlich Helene Fischer. Was hat Michael Tasche mit Helene Fischer zu tun?
Michael Tasche hat ein Musical gemacht, das hieß fast wie im Fernsehen. Und der hat noch ein anderes Musical geschrieben, das hieß, das heißt vom Geist der Weihnacht. Und der Geist der Weihnacht, und der kommt jetzt sogar im Dezember ins Deutsche Theater in München. Das gibt es jetzt seit 25 Jahren oder so. Und im dritten Jahr hat sich ein gewisser Herr Semmelmann, der Konzertunternehmer ist immer noch, hat sich an der Finanzierung beteiligt. Und das ist aber in München nicht sehr gut gelaufen. Und dann habe ich aber trotzdem mit Herrn Semmelmann angerufen und habe gesagt, ob er nicht Lust hätte, sich bei der Finanzierung oder mir zu helfen bei dem fast wie im Fernsehen Musical. Und den habe ich dann getroffen. Die Umstände sind auch sehr lustig, aber das ist eine eigene Sendung. Den habe ich getroffen hier um die Ecke. Der war gerade im Funkhaus und der hat noch zu Mittag gegessen hier. Dann habe ich ihn hier getroffen und habe ihm die Kassette rübergeschoben und so. Und dann sagte er zu mir irgendwie, kennst du eigentlich Helene Fischer? Ich sage, nee, nur vom Namen her, weil ein Pianist, mit dem ich unbedingt arbeiten wollte, der hat mir erzählt, dass es zwar nicht seine Musik ist, aber er geht gerne mit ihr auf Tournee, weil die so nett ist. Ich sage, mehr weiß ich über Helene Fischer nicht. Ja, die hat jetzt zwei Tourneen gemacht, möchte aber aus dem Volksmusik-Image raus. Sie möchte ein bisschen jünger werden, ein bisschen mehr Richtung Schlager. Ob ich ihr für die nächste Tournee die Moderationen schreiben könnte? Und ich so, natürlich, gerne sogar. Dann habe ich Helene getroffen und Helene meinte dann, kannst du nicht auch die Regie machen? Ich so, klar, kann ich auch die Regie machen. Und dann hat sie Wünsche gehabt, nämlich, dass sie auch fliegt. Und dann habe ich ihr so 20 Vorschläge gemacht, wie man fliegen könnte. Die mussten wir aber schon sehr eindampfen, weil sie wollte auch teilweise das Publikum fliegen, so wie Pink. Ist aber in Deutschland sehr schwer, weil der TÜV immer kommen muss.
Oh,
dann. Also blieben dann so 3-4 Sachen übrig. Und ich kann jetzt heute mit Fug und Recht behaupten, ich bin derjenige, der Helene das Fliegen beigebracht hat. Aber was stimmt, ist die Uraussage meines Pianisten. Sie ist wirklich sehr nett, man kann wirklich toll mit ihr arbeiten. Sie ist wahnsinnig diszipliniert und fleißig und ich kann nur in den höchsten Tönen von ihr jubeln. Ich gönne ihr den Erfolg wirklich. Hat sie verdient.
Und jetzt sind wir wieder da. Und auch die beiden Gäste sind wieder da, nämlich Michael Tasche und Sepp Schauer. Jetzt ist der Sepp Schauer ja als Alfons Sonnbichler sehr viele Jahre schon im Fernsehen mit seiner Ehefrau verheiratet im wahren Leben. Da darf er mit seiner Ehefrau zusammenarbeiten. Wie ist denn das, wenn man das Private und das Berufliche so vereinen kann?
Ja, eigentlich ist es schön, weil man zusammenarbeitet. Aber es ist natürlich ein kreativer Prozess und da kann es schon auch mal ein bisschen hackeln natürlich, weil Autoren möchten ja gerne alles das, was sie geschrieben haben, auch aufgesagt wissen. Und ich mag halt nicht alles sagen, was da drin steht, also drehe ich einmal einen Satz um oder so. Aber im Großen und Ganzen, das sind wirklich ganz kleine Geschichten, wo man dann einmal eine Diskussion hat. Aber eigentlich funktioniert es erstaunlich gut mit uns beiden. Und sie ist ja heute ein bisschen regulativ für mich. Sie fragt mich ja auch meine Szenen für einen Sturm ab. Also sie weiß eigentlich ziemlich genau, wie ich bin. Und sie hat ihm jetzt eine finale Sturmwarnung für den Charlie Brown und mich geschrieben. Oder sie ist gerade dabei, das zu schreiben, und das wird im November uraufgeführt, da haben wir Premiere, und das wird bestimmt wieder ganz lustig, weil es vor allen Dingen diesmal wirklich die letzte ist.
Die Corinna Binzer, ich glaube, wir haben den Namen jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt, gell? Aber vielleicht können wir auf diese Sturmwarnung noch ein bisschen eingehen. Was ist das genau? Auch wenn es jetzt die Finale ist, aber vielleicht kennt es noch nicht jeder.
Die Münchner Sturmwarnung, da geht's, und das ist ganz witzig, diese Figur, um die es geht, das ist der Sepp Sturm. Und den gab es schon, bevor es einen Sturm der Liebe gab. Also wir haben 2021 angefangen, so ganz klein solche Programme, sie hat angefangen, solche Programme zu schreiben. Und da haben wir einfach, ich wollte einen prägnanten Namen für den. Und Schatz oder so, das war alles schon weg, den gab es schon. Das war der Uwe Fellensieg damals. Und ich habe gesagt, ich will aber einen kurzen Namen. Und es gab beim BR einen Produktionsleiter, der hieß Sturm. Und Sturm hat mir gut gefallen. Und das hat einfach gepasst. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir Sturm. Und der Sturm Sepp ist ein inzwischen pensionierter Trambahnfahrer. Mhm. Und in diesen Geschichten geht es eigentlich um das, über was er sich aufregt, bei anderen Leuten, aber er nimmt es immer so zu sich, weil er ist dann genauso wie die anderen Leute und merkt es manchmal gar nicht. Und da geht's halt einfach um alles Mögliche. Das ist losgegangen eben im Christkindlmarkt und geht über Wintergeschichten, Sommergeschichten und was bei den Leuten alles manchmal nicht stimmt. Aber es ist, der Sturmsepp ist keiner, der von oben runter sagt, ist alles ein Chaos, was ihr macht, sondern er nimmt die Dinge immer zu sich. Und das ist mir ganz wichtig.
Und warum wird es jetzt dann zu Ende gehen mit dieser Sturmwarnung?
Weil der Charlie Brown, mein musikalischer Partner, einfach Probleme, Zeitprobleme hat, weil der macht sehr viel mit der Familie. Der hat ein paar Programme mit der Familie laufen. Dann macht er mit dem Stefan Murr diese Märchen auf Bayerisch. Und das ist halt alles ein bisschen viel und darum hat er irgendwann dann gesagt, es wird ihm zu eng und es geht halt nicht mehr.
Ja, aber man merkt schon, also Fernsehen ist das eine, aber der Sepp Schauer ist auch absolut ein Bühnenmensch.
Schon, weil es ist einfach dieser unmittelbare Kontakt zum Publikum. Erstens, in einem Soloprogramm kannst du natürlich noch mehr improvisieren und auch mal auf einen Zuruf vom Publikum eingehen, was jetzt nicht heißt, ihr müsst alle Zurufe machen, wenn ihr zuschaut. Nein, bitte nicht. Aber es stört auch nicht, es bringt dich nicht raus oder so. Aber du hast halt einfach den Kontakt und du sagst was und die Leute reagieren. Und wenn sie nicht reagieren, dann hast du es vielleicht falsch gesagt oder es ist einfach nicht lustig. So was gibt es ja auch einmal, dass man selber Sachen lustig findet, die dann die Leute nicht lustig finden. Aber das kann man ja dann relativ schnell ändern.
Und wird man dann wahrscheinlich, wenn man die Zeit, ja, die man in das Fernsehen investiert und dann nebenher noch diese Bühnensachen auch macht, kann man sich vorstellen, dass das irgendwann mal auf eine Seite dann kippt, dass man also sagt, ich werde irgendwann vielleicht nur noch Bühne machen, wenn das
also
Fernsehen zu Ende geht?
Also solange es nicht kippen muss, eigentlich nicht.
Das ist die schönste Mischung, die man sich vorstellen kann.
Eben. Weil es ist auf der einen Seite ist es wirklich Fernsehen und da ist es schnell und Druck hört sich immer so komisch um. Wir haben nicht wirklich einen Druck, obwohl wir sehr schnell arbeiten müssen. Aber es ist schnell und schön und Studio und ja, machen wir es nochmal, komm, das geht noch ein bisschen schöner. Geht. Und das andere ist Bühne und wenn du das gesagt hast, ist draußen. Und dann kannst du nichts mehr revidieren und dann, naja. Aber es macht beides unheimlichen Spaß und da geht es mir tatsächlich wie Michael, dass ich das einfach gern mache, weil es so einen Spaß macht.
Und jetzt haben wir vorher einen Namen schon mal gehört im Zusammenhang mit Helene Fischer und der taucht jetzt beim Elektriker im Sommernachtstraum auch wieder auf. Was hat es damit auf sich?
Das ist der Herr, also der Elektriker kommt von der Firma Semmelmann. Und diese Namensnennung Semmelmann ist einfach eine Hommage an diesen Produzenten.
Aber natürlich ein Insider, weil die wenigsten werden es wissen.
Natürlich. Aber es wird ein paar geben, die es wissen und die werden sich dann still in sich hineinfreuen.
Dann viel Erfolg wünsche ich auf alle Fälle. Danke. Sepp Schauer, danke schon. Und dann schwenken wir das Mikrofon nochmal zu Michael Tasche. Jetzt haben wir die Sendung damit begonnen, dass ich gefragt habe, wie viel Prozent sind denn jetzt fertig, wenn es dann am kommenden Donnerstag losgeht. Jetzt ist meine abschließende Frage, wie ist es mit der Vorfreude, wenn man so ein großes Projekt, das viele, viele Monate geplant wurde, jetzt dann wirklich unmittelbar bevorhat?
Ich habe immer die Vorstellung, die naive Vorstellung, ich bin ganz cool und bleib auch ganz cool. Aber ich merke, gestern Morgen bin ich um 4 Uhr wach geworden.
Das ist früh.
Das ist früh, ja. Ich stehe zwar immer um 5 auf, aber um 4 war früh und wusste dann aber die Lösung für diese Bettkonstruktion. Das war schon ein bisschen beruhigend. Aber ich merke, dass die Nächte kürzer werden, beziehungsweise dass ich viel Sachen mit mir rumtrage und auch anfange, Sachen zu vergessen, wenn ich nicht alles aufschreibe oder so. Also das ist so, mein mentaler Tunnel wird so ein bisschen enger oder so. Und dann weiß ich halt aus Erfahrung, wenn ich mir noch so sehr vornehme, cool zu sein, spätestens ab Generalprobe, dann habe ich einen Dauerpuls sozusagen. Ja. Mhm. Und wenn es einmal angefangen hat, dann geht's.
Und warum sollten jetzt die Menschen in die Komödie im Bayerischen Hof kommen?
Steht doch im Untertitel, weil es sehr lustig ist. Nein, weil es wirklich sehr, sehr lustig ist. Wir haben bei der ersten Leseprobe haben wir alle schallend gelacht. Das hat funktioniert auch alles so. Es ist sehr lustig. Es ist musikalisch wunderschön. Der Basti hat wirklich tolle Musik geschrieben. Die Schauspieler, Sänger, Tänzer, alle die und vor allen Dingen auch Sepp sind wirklich hervorragend. Das muss man sich unbedingt mal angeschaut haben.
Dann drücke ich die Daumen, dass die eine Woche jetzt schnell vergeht. Bis zur Premiere am 13.8. bis zum 30. August läuft ein total verrückter Sommernachtstraum. Ein sehr lustiges Musical frei nach Shakespeare in der Komödie im Bayerischen Hof in München. Danke, dass ihr beide da wart, Sepp Schauer und Michael Tasche, die Gäste heute in Habe die Ehre.
Wir waren sehr gerne hier.
Absolut. Danke, dass wir da sein dürfen.
Und dann natürlich viel Erfolg für die Aufführung.